Dumm die Dumm.
Herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Chaos im Radio. Heute mit dabei sind der Knobs.
Moin, moin.
Endlich wieder der Cyrox.
Hallo.
Diesmal live in Farbe. Und der Hannes.
Hallo.
Und die bezaubernde Genie.
Oh.
Hallo, Genie.
Hallo.
Hallo, Genie.
Tja, ihr Lieben, was gibt's Neues?
Waffeln.
Ja, heute gibt's keine Waffeln. Oh. Es gab Waffeln.
Waffeln.
Ja.
Anspielung auf den Waffelsong. Ja, es gab Waffeln.
Aha. Genau, also wir haben es ja im letzten Podcast-Folge, wie auch immer, angekündigt. Es war Tag des offenen Hackspaces am 2.3. Ja, 2.3., genau eine Woche her. Aber wir nehmen ein bisschen vorher auf, also quasi nicht mehr als eine Woche her. Ich bin jetzt schon verwirrt. Schön. Ja, und die machbar, oder ja, ist ja in der Hackspace, ist die machbar, oder? Ich bin richtig verwirrt, Leute. War auch offen. Es gab Waffeln. Es war eine kleine Runde netter Leute. Was gab es noch? Reparierte Laptops?
Total, ach, großartig. Ja, wir haben gehackt.
Wir haben gehackt.
Tag des offenen Hackspaces.
Ich habe Mehl gehackt.
Du hast
Mehl gehackt.
Hätte ich lieber Schokolade hacken sollen, oder? Wäre sinnvoller gewesen.
Oh ja, aber wie hackt man Mehl?
Ja, das würdest du wirklich wissen.
Da hättest du da sein müssen, ja.
Ja.
Ich will. Darf ich meine Leidensgeschichte erzählen?
Ja, gleich. Aber ich habe meinen Mixer hier auch vergessen. Der muss auch noch hier irgendwo liegen.
Oh.
Okay, jetzt darfst du eine Leidensgeschichte erzählen.
Ich habe am Tag des offenen Hackspaces zwei Sachen gemacht hier in der Machbar. Das erste war Hardware-Hacking und zwar habe ich seit Monaten einen relativ günstigen irgendwas Laptop von 2015 oder so mit mir rumgeschleppt. Ich wollte den mal irgendjemandem zur Verfügung stellen, der den braucht. Also so, keine Ahnung, die Jungs und Mädels von, na, wie heißen sie, HPI, die Kinderkurse?
Coda-Dojo?
Das Coda-Dojo, danke.
Ja, ist nicht nur HPI, aber...
Genau, aber der Potsdamer Abzweig ist ja größtenteils vom HPI. Genau, den wollte ich eventuell so einen Laptop hingeben. So, und dann, der ging. Und dann hatte ich den zu Hause und wollte nochmal einen abschließenden Check machen und drücke auf den Knopf und nichts geht. Nichts passiert. So irgendwie vorne die LEDs gingen kurz an und gingen wieder aus und das war's. Kein also Bildschirm, nichts.
Ganz viel nichts.
Ganz viel nichts. So, und dann habe ich den halt irgendwie, wie man das so macht, einmal auseinandergenommen, was schon schmerzhaft war, weil dieser Hersteller das nicht so macht, dass man die auseinandernehmen kann. Hat aber irgendwie geklappt, aber auch nichts kaputt gemacht, dann wieder zusammengesetzt, keine Änderung. Wenig überraschend. So, und dann habe ich über mehrere Monate mit Recherchieren und immer mal wieder dran rumzubbeln festgestellt, oha, eine leere Mainboard-Batterie könnte das Problem sein. Also bei den Geräten, die ich sonst so kenne, heißt das eigentlich nur, dass die Uhrzeit nicht mehr geht, wenn die Mainboard-Batterie leer ist oder irgendeine Anzeige kommt, Hilfe, deine Mainboard-Batterie ist leer.
Mhm. Oder also, beim Starten bei F1 und dann geht's weiter.
Exakt. Also so eine kleine Knopfzelle. Aber nein, bei diesem Modell ist es so, der geht dann nicht mehr an. Was ganz schön dramatisch ist, finde ich so. Das ist schon geplante Obsoleszenz, finde ich. Mhm. So, und noch dazu war das natürlich eine fest eingelötete Knopfzelle, die auch wirklich, wo du wirklich alles einmal auseinandernehmen musstest, um dieses Ding da rauszuholen. Und dann habe ich mich da mit dem Löten noch schwer getan. Naja, keine Ahnung. Jedenfalls am Tag des offenen Hackspaces habe ich mir fest vorgenommen, das zu schaffen. Und ich habe es geschafft. Und der ging auf einmal an und ich hatte damit nach Monaten des Rumzubillens nicht damit gerechnet, dass der angeht. Und dann ging das alles. Und das war eigentlich alles so schön.
Ein schönes Erfolgserlebnis.
Ja, und heute war ein anderer Laptop kaputt von einem anderen Hersteller.
Oh.
Der ging an mit dem Hinweis, dass der Lüfter Fan-Error something something. Also habe ich den auch aufgemacht und das Erste, was mich da anblickte, nachdem ich drei Schrauben gelöst habe, war eine Knopfzelle, die man einfach so hätte wechseln können.
Schön.
Ist das gemein? Naja, den habe ich dann geputzt, dann ging er auch wieder alles
gut. Aber der Lüfter war eingelötet.
Ja, und das andere wollte ich auch noch loswerden, war nämlich unser Podcast-Publishing. Wenn hier alles gut läuft, dann hört man diese Folge auch mal wieder übers Internet. Und nicht nur übers Radio, weil ich ein Skript geschrieben habe, was das in das andere Skript reinbaut, was unseren Feed erzeugt.
Ein Go-Skript?
Ein Go-Skript, genau.
Was ich durchgelesen habe und dachte, oh ja, ich sollte mal Go lernen, um meinen professionellen Background zu erweitern. Vielleicht irgendwann mal.
Okay, aber womit bringt ihr denn Go in Verbindung?
Mit einem Hamster. Ist es ein Hamster?
Ach so, das kann sein.
Nee, ja. Ein Gopher,
ja.
Also es sieht ähnlich aus wie ein Hamster, aber.
Also bei Go denke ich an Tooling, an DevOps, an Skripte.
Mhm. Noch was?
Schnell, Performance.
Also zumindest nett parallelisierbar.
Ich muss an Rust denken dabei.
Bei Go denke ich an Rust.
Ja.
Ich glaube, es sind schon unterschiedliche Anwendungsfälle. Also ich meine, die meisten denken wahrscheinlich an Google, dachte ich so, weil Go die Google-Sprache ist.
Ah, nee.
Manchmal auch furchtbarer Name für eine Programmiersprache. Zwei Buchstaben sind eine ganz schlechte Idee.
Insbesondere, wenn du im Internet nach Dingen suchst. Ja. Wie mache ich Dinge in Go? Oder ich habe ein Problem mit Go.
Genau.
Ein Rollstuhl, bitteschön.
Deswegen heißt es meistens Golang.
Ja.
Und ich glaube, weshalb du das mit DevOps irgendwie assoziierst, ist, dass das so die Kernscripting-Sprache in Kubernetes ist.
Ah, das kann sein. Das nutzen wir. Ah, das nutzen wir auch. Okay.
Genau, also so irgendwie, das ist ja mittlerweile im Deployment relativ üblich, da irgendwie Kubernetes als Plattform zu benutzen, weil Container reist und so weiter. Und da sind so kleine Mini-Services und so sind gerne mal in Go geschrieben. Okay. Genau, deswegen gibt es Go. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, also ich glaube, wenn man es runterkompiliert, ist es tatsächlich relativ flott. Die Sprache an sich, ich habe vorhin schon gesagt, das Einzige, was ich an der Programmiersprache nicht mag, ist die Programmiersprache.
Okay.
Also die Syntax und so ein paar Paradigmen, die sie da übernehmen, sind furchtbar. Also finde ich, für meinen Geschmack, ich komme aus der C-Welt und habe auch lange irgendwie Python gemacht und C++ und so weiter. Es ist sehr verbose, also man muss so Error Handling, da haben die ihr eigenes Manifesto, dass halt du musst explizit immer gucken, was macht hier, kam hier wirklich ein Error zurück oder ist Error nil? Das macht dann immer so ein if-r-nil, hast du durch den ganzen Code überall drin stehen.
Mhm.
Exceptions gibt es nicht, Vererbung gibt es nicht. Es ist auch nicht wirklich objektorientiert, aber auch nicht wirklich was anderes. Also alles ein bisschen komisch. Aber all das ist es wert, weil alles drumherum halt einfach super durchdacht ist. Also was man eben früher so in C++ und ja, bei Python vielleicht schon eher, bei C++ nicht mitgedacht hat, war, ja, wie kümmerst du dich denn um Versionierung, wie kümmerst du dich um Dependency Management? Und dann gibt es halt irgendwie immer fünf verschiedene Standards, die jemand drumherum gebastelt hat, mit denen man jetzt Dependency Management macht. Also bei Python ist es ja häufig PIP irgendwie. Bei C++ gibt es von jedem was anderes und nichts funktioniert. Und bei Go ist es halt einfach eingebaut und das ist tatsächlich über Git und GitHub Repositories im Wesentlichen realisiert. Also die Version deines Moduls, was du einbindest, ist halt einfach ein Tag in deinem Git Repository und du schreibst oben tatsächlich ganz, ganz klar einfach den Link zu dem Git Repository rein, von dem du das Modul konsumierst. Und wenn das Git Repository in einem bestimmten Format angelegt ist, was jetzt auch irgendwie super lesbar ist und alles gut funktioniert, dann hast du damit deine Abhängigkeiten erledigt und dann kannst du es in die Sprache eingebaut, wie da jetzt irgendwie Updates funktionieren von Abhängigkeiten und wie das gecached wird, dass du nicht alles jedes Mal neu baust und so ein Kram. Also das haben sie richtig gut gemacht. Und Testen ist ähnlich gut eingebaut. Auch hier ist die Syntax wieder furchtbar, aber du kannst halt statt Go Run gibst halt Go Test ein und dann führt er deine Test Cases aus.
Cool.
Das passt super. Und dadurch, dass das alles, das Setup relativ einfach ist, ist halt die Anzahl von verfügbaren Libraries relativ hoch. Da kann man viel mitmachen.
Apropos Libraries oder Pakete, wie sieht das da so aus mit, wie sinnvoll oder wie furchtbar sind die da so geschneidert? Ist das sinnvoll oder hat man da so ähnlich wie bei Node.js so ein Leftpad-Problem, dass man irgendwie so für simple Dinge einzelne Pakete hat und viele, viele Module erben dann davon? Kannst du da irgendwie da irgendwelche Erfahrungen?
Also ist es nicht ganz so extrem wie bei Node.js. Also halt das typische hier, ich will zwei Zahlen zusammen addieren, das gibt es da nicht, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass auch in Golang dadurch, also immer wenn Dependency Management sehr einfach ist, fangen die Leute an, halt ihren Kram nicht mehr selber zu schreiben, sondern auch die einfachsten Sachen zu konsumieren. Die Standard-Library ist auch relativ klein, also zum Beispiel fehlen dir so doubly linked Lists und so, die holst du dir dann meistens aus irgendwelchen Abhängigkeiten. Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei Node.js, aber es kann schon überborden. Also wenn du da auf Projekte kommst, die halt da nicht so Acht drauf geben, dann kann es schon sein, dass du dir sehr, 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 sehr viele Abhängigkeiten mit reinholst.
Und wenn dann Leute dann versuchen, alles möglichst wegzumodularisieren und als Abhängigkeit irgendwie darzustellen, damit dann halt das Ergebnis irgendwie vielleicht kleiner und schneller ist. Ob das überhaupt hier zutrifft, ist dann vielleicht nochmal die andere Frage. Möglicherweise, ich habe jetzt keine Ahnung von Go. So wirklich,
also das kann ja alles passieren. Das Gute ist halt, am Ende kannst du Go runterkompilieren. Ja. Das ist das, was mir in Python immer enorm gegen den Strich ging, dass es so schwierig ist, ein Executable irgendwie zu delivern. Also so als typischer Linux-Nutzer brauchst du es nicht. Wozu sollst du das auch runterkompilieren, wenn du eh Python auf dem Rechner hast? Aber so unter Windows willst du ja eigentlich irgendwie eine Exe haben. Und manchmal ist es auch unter Linux ganz nett. Und halt die Möglichkeit, in Go irgendwie Tools und sinnvolle Binaries zu bauen, die weniger als, weiß ich nicht, 100 Kilobyte groß sind. Das geht out of the box. Ja. Also machst halt Go-Build und dann fällt da ein Binary raus. Cross-Compilation für andere Plattformen und so ist alles mit eingebaut. Also das sind auch Dinge, die einfach sehr gut funktionieren. Und das ist dann auch wurscht, wie viele Dependencies hinten dran sind. Solange das halt halbwegs gut modularisiert ist, findet der Compiler schon raus, was er braucht und was nicht. Mhm. Kann aber sein, dass halt das Runterladen und so einmal am Anfang sehr lange dauert, wenn jemand viele Dependencies hat.
Ja gut, okay. Aber an sich würdest du sagen, so was du so mitgekriegt hast, ist ein an sich gutes Ökosystem, wie es ja so schön heißt.
Genau. Also durchaus. Und bisher habe ich immer alles gefunden. Also meistens ist es so, wenn ich jetzt irgendwie versuche rauszufinden, hey, modernes Softwareprojekt X, gibt es da irgendwie eine Library, dann finde ich meistens zuerst die Python-Library und dann als nächstes aber auch schon eine Go-Library, die meistens ganz gut sind, und wenn nicht, kriegt man es auch ganz gut schnell selber gehackt.
Okay.
Genau, ja, also ich bin da Fan von. Es geht für insbesondere ab der Größe, wo es dann bei Python schwierig wird, so die mittelgroßen bis großen Projekte, da funktioniert Go, finde ich, noch ganz gut. Ich weiß nicht, dann wenn ich eine Datenbank baue, benutze ich weiterhin C und C++. Genau, aber das wollte ich hier mal loswerden. So, und unser kleines, weil ich halt relativ viel als Hobby in Go arbeite, habe ich unser kleines Podcast-Publishing-Skript in Go geschrieben, was dann dem anderen Python-Skript hinwirft, was es eigentlich tun soll. Weil wir modern sind, ist alles in Docker gebraten und.
Was?
Ich habe es dockerized.
Oh mein Gott.
Ja, weil ich halt hier kein Python auf meinem Rechner habe und das wollte auch ziemlich viel Gedöns. Also kein Python in der Version, die dieses Skriptchen da haben wollte. Keine Ahnung. Auch okay. Was mir bei Python sehr oft auffällt, dass sich schon noch auch in der Standardbibliothek Dinge relativ häufig ändern. Auch bei zwischen, weiß ich nicht, einer Version 3.6 und 3.8 funktioniert auf einmal was nicht mehr. Das fand ich immer komisch. Das ist mir bei Go jetzt auch noch nicht passiert. Oder ich hatte Pech.
Also es kommen eher Dinge dazu. Ja, es werden auch mal Sachen als veraltet markiert, weil, ja, aber geht eigentlich.
Ich glaube, der Argument-Parser, den gibt es zweimal, oder? Kann das sein? Gibt es einen Arc-Pars und einen Pars-Arc oder sowas? Irgendwo bin ich mal drüber gefallen.
Ja, kann sein.
Also lange nicht mehr so schlimm wie bei PHP.
Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Das war aber auch die Toten, wenn ihr nur friendet.
Zu Recht. Ja.
Gut, okay. Also das heißt, wir haben da ein paar Neuerungen in der Art und Weise, wie wir dann unseren Workflow, keine Ahnung, gibt es ein gutes deutsches Wort für Workflow?
Ja. Arbeitsablauf.
Arbeitsablauf.
Prozess.
Wie wir es hinkriegen, da auf irgendwie eine Tondatei zur Verfügung zu stellen, damit ihr euch das zeitsouverän nachhören könnt. Und wir haben damit verbunden gerade eine Ode an Go quasi gehört.
Ja.
Habt ihr sonst noch irgendwelche schicken Sachen am Tag des...
Ja, ich hatte so ein Ding, was ich mir schon ganz lange vorgenommen hatte und was ganz lange in meiner kleinen roten Tasche der nicht angefangenen Projekte lag, mal rausgekratzt und den Tag des offenen Hackerspaces genutzt, um mal wenigstens eins anzufangen. Und das war ein DMR-Hotspot.
DMR.
DMR.
Das musst du erklären.
Puh, jetzt muss ich erstmal diese Abkürzung wieder.
Aber das Gespräch hatten wir doch auch an dem Tag schon.
Ja, ich hab's noch nicht nachgeschlagen. Also es ist im Prinzip ein digitales Funkprotokoll. DMR, schauen wir nochmal.
R steht wahrscheinlich irgendwas mit Radio.
Ja, Digital Mobile Radio, das war's.
Okay.
Genau, also im Prinzip Amateurfunk auf digital.
Okay.
Und das Gerät dazu habe ich schon länger. Und wenn man in der Nähe eines Brandmeister-Relais ist, Brandmeister ist ein großes Netzwerk von verschiedenen, ich sag mal, Basisstationen, Relaisstationen,
okay,
die dann wieder übers Internet verknüpft sind, dann ist der Chick und dann kann man Reichweite so durchaus mal 7, 8, 9, 12 Kilometer.
Okay.
Da bis zum nächsten Relais funken und wird von da aus dann ins Internet vermittelt, zu dahin, wo der andere ist oder die andere oder auch Gruppenrufe, die da möglich sind.
Mhm.
Und wenn man nicht in der Nähe von so einem Relais ist, dann gibt es die Möglichkeit, sich einen Hotspot zu setzen. Das ist im Endeffekt ein kleiner Raspberry Pi und ein Platinchen oben drauf mit zwei Antennen oder einer Antenne, je nachdem, ob man Duplex oder nur hören oder sprechen gleichzeitig haben möchte. Und da habe ich mich mal mit der Software so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ja, am Ende des Tages des offenen Hackspace hatte ich meinen DMR-Hotspot auf dem Raspberry Pi drauf.
Oh, ja, cool. Und dieses DMR, ist das... Ist das irgendwie ein bestimmter Frequenzbereich und damit verbunden ein konkretes Protokoll oder ist es quasi nur ein Dienst, den man dann in diesem Frequenzspektrum da irgendwie verwenden kann? Weißt du das?
Nein, das ist so ein Funkstandard. Also im Prinzip ist das so eine Kombination aus Frequenzen, in denen man das üblicherweise spielt oder spielen darf als Amateurfunker.
Das heißt, die sind dann exklusiv für DMR an der Stelle oder?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Okay.
Also das ist so ein Bereich, in dem man das üblicherweise tut.
Okay.
Wenn man gerade nicht Amateurfunker ist, dann kann man auch als Firma oder als Veranstaltung bei der Bundesnetzagentur da, glaube ich, Frequenzzuteilungen erwerben.
Kaufen.
Okay. Und also ja, klar, es braucht eine Frequenz. Und dazu gehört dann aber auch die digitale Modulation, die da oben drauf moduliert wird auf diese Frequenzen und was jetzt genau DMR ist, ich nutze das, aber ich habe mich noch nicht so tief damit beschäftigt, um genau zu wissen, wie weit es geht, aber...
Man muss ja irgendwo anfangen,
genau,
quasi, und der Einstieg ist jetzt gemacht. Genau. Ja, also meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ich habe halt keine Ahnung von so Digitalfunk oder diesem Digitalfunk für Amateure, was du gerade meintest, und deswegen Hintergrund war so ein bisschen, ob man da quasi einfach so einen Frequenzbereich für diesen digitalen Amateurfunk hat und wo es einfach verschiedene Dienste gibt oder ob das quasi die einzelnen Dienste auf verschiedene Frequenzen sind. Aber
am Ende ist es eine Kombination aus beiden.
Okay.
Und das Thema für sich, man kann sich da reinhören und monatelang mit nichts anderem beschäftigen und hat es immer noch nicht völlig durchstiegen.
Ja.
Also bei mir ist das so ein kleines Randthema, das ich immer mal wieder vorhole und dann immer wieder ein Stückchen weiter reinbohre und gucke, wie es geht.
Ja.
Genau.
Ja, schick.
Genau, aber wie gesagt, so die nächste Hürde war jetzt dieser kleine Hotspot, um auch mal zu Hause ein bisschen zu experimentieren, ohne gleich einen großen Relais-Standort etablieren zu müssen im Netz.
Ja.
Und da geht es jetzt dann weiter.
Ja, ich glaube, wir sind gespannt auf weitere Erkenntnisse damit.
Ich auch. Also ich kann nicht versprechen, dass es bei der nächsten Sendung schon was gibt, weil wie gesagt, das ist ein Randthema, aber irgendwann gibt es was.
So war das jetzt auch nicht gemeint. Ich kenne das ja auch, mit meinen eigenen Privatprojekten. Da ist halt manchmal so einfach monatelang einfach nichts und dann findet man mal wieder Zeit.
Dann funktioniert es auf einmal.
Ja, in dem Fall, also dieses Ding liegt seit einem Camp rum.
Ja, ich auch. Ich hatte auch mein...
Du liegst auch in seinem Camp rum?
Nee, ja, immer noch. Ich hatte auch mein Handy-Display vor dem Camp gekauft oder so und dann habe ich es irgendwie im Januar dann eingebaut.
Hast du auch eine rote Tasche mit angefangenen Projekten oder wir müssten mal Projekten?
Ja, ich nenne es meine Elektroschrottkiste, aber ja.
Ich habe die Tasche noch sogar vergrößert. Und, aber jetzt, wo der große Laptop raus ist,
ist wieder
Platz drin. Ja. Ich habe immer noch die ganzen E-Paper-Displays da drin.
Die wollte ich auch mal machen, ja.
So, lass uns doch mal ein bisschen Musik reinspielen zwischenzeitlich.
Musik klingt gut, ja.
Wo ich doch extra hier Musik im Free Music Archive rausgesucht habe. Genau, wie ihr wisst, spielen wir Musik unter Creative Commons Lizenzen. Und heute hören wir sozusagen live aus dem Free Music Archive von Master Edit den Titel Clash. Bis gleich. We'll be right back. Hallo und willkommen zurück zu Kasum Radio. Es ist der zweite Montag im Monat. Yes. Ich will gar nicht, dass ich das sage, aber ich will das immer sagen. genau, deswegen hört ihr uns im freien Radio Potsdam auf 90,7 MHz UKW. Gibt es UKW noch? Keine Ahnung. Und in Berlin auf 88,4 MHz. Und ansonsten hört ihr uns im Digitalen auf DAB Plus unter FR-BB und 24.3. Fantastisch. Wir haben auch kürzlich mal rausgefunden, warum das so heißt, ne?
Ja.
Weil es irgendwie 3 Tage die Woche ist.
Ja, stimmt. Ja.
So, genau. Dann könnt ihr uns außerdem jetzt auch wieder bestimmt bald unter radio.ccc-p.org zeitsouverän nachhören als Podcast. Huiuiui. Wenn ihr uns dazu gratulieren wollt, schreibt doch gerne auf Mastodon unter cccp@chaos.social oder schreibt uns eine liebe E-Mail an radio@ccc-p.org.
Und was man vielleicht auch noch mit erwähnen kann, ist, das erwähnen wir vielleicht viel zu selten, dass immer mittwochs ab 19 Uhr hier in der Machbar im Freiland im Haus 5 ist immer unser Chaos-Treff.
Genau.
Zu dem man gerne hinkommen kann.
Juhu. Genau. Mhm. Genau. Hier sind auch sonst andere Veranstaltungen in der Machbar, ist aber nicht immer das Chaos. Manchmal sind auch einfach Näherinnen da oder und Näher.
Genau.
Oder Holz.
Genau.
Menschen. Freie Werkstatt. Machbar. Genau. Ein ernstes Thema sollte angesprochen werden. Das mache ich nicht.
Du bist ja nicht für die ernsten Themen zuständig, oder wie darf ich das verstehen? Ja. Es gibt momentan relativ viel Polizei in Berlin, habe ich gehört. Und es gab tatsächlich auch eine Festnahme, die mindestens bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich Daniela Klette, die zur RAF, zur Roten Armee-Fraktion gehört, wurde jetzt kürzlich festgenommen in Berlin. Mhm. War jetzt, gehört zur letzten Generation der RAF, glaube ich, oder
die sogenannte dritte Generation.
Oder dritte Generation. Und lebte jetzt offenbar lange Jahre unerkannt offenbar in Berlin. Ohne Mietvertrag.
Was
erlauben Sie sich, ja? Das war nur Randthema, aber es gab irgendwie dann Zeitungsartikel in den letzten Tagen, wo es dann irgendwie geht, dass sie da ohne Mietvertrag gewohnt hat. Na, sowas.
Hat die Bar bezahlt, wa?
Ich habe mir den Artikel jetzt nicht durchgelesen, weil ganz ehrlich, das ist so ein Randdetail. Also ja, wenn du im Untergrund lebst oder wenn du nicht willst, dass man dich findet, dann hast du im Normalfall, glaube ich, keinen Mietvertrag, der zufälligerweise auf deinen Namen läuft. Egal. Gut, jedenfalls gab es da eine Festnahme und das steht ja auch im Zusammenhang mit, es wird ja insgesamt nach drei Angehörigen der RAF gefahndet und Daniela Klette ist halt eine davon und die anderen beiden sind nach wie vor noch nicht gefasst.
Die haben bestimmt irgendwo eine WhatsApp-Gruppe zusammen.
Telegram.
Weiß ich nicht. Ja. Nee, aber deswegen ist auf jeden Fall in Berlin gerade jede Menge los. Also die Ermittlungsbehörden versuchen offenbar den Ermittlungsdruck hochzuhalten. Gab zum Beispiel am Markgrafendamm gab es in der Wagensiedlung eine Durchsuchung und da wurde auch ein Wagen beschlagnahmt beispielsweise. Teilweise in der Berichterstattung wird zitiert, dass sich die niedersächsische Polizei, die hier die Ermittlungen führt, dass die sich wohl in Berlin nicht ganz so rühmlich wohl aufführen und dass die auch wohl vor den Berliner Behörden auch, dass sie da nicht ganz so viel Informationen mit denen teilen. Ja, okay, gut. Aber warum sprechen wir jetzt hier in dem Rahmen davon? Und zwar, weil Daniela Klette aufgrund von Gesichtserkennung, dass ihr Aufenthaltsort, beziehungsweise dass sie da wiedererkannt wurde aufgrund von Gesichtserkennung. Mhm. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch schon festgestellt, dass zum Beispiel der Hannes da auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommen hat. Also nicht Hintergrundinfos.
Das sind geheime Quellen.
Ja, genau. Geheime Quellen. Es sind keine Geheimquellen, sondern du hattest, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, so ein paar Details, die auch veröffentlicht waren in anderen Medien.
Erzähl doch mal, lieber Hannes.
Genau, ich erzähl doch mal. Es gibt einen wunderschönen Podcast, einen unterhaltsamen Podcast zu dem Thema. Der nennt sich Legion. Ist, ich glaube, eine Kooperation aus RBB und NDR. Also einer von diesen vielen tollen Podcasts der unserer öffentlich-rechtlichen Sender. Und genau, und in diesem Podcast ging es ursprünglich mal um Anonymous, wohl vor 2 Jahren oder so. Die haben da ein bisschen recherchiert und haben versucht, wer steht dahinter, wer meldet das an und so weiter. Gib's zu, ich habe das nie gehört. Aber in dem Zusammenhang haben die letztes Jahr von einem der Menschen, die sie da interviewt haben, den sie in dem Podcast Sebastian nennen, haben sie einen Hinweis bekommen, dass der von einer anderen Person erfahren hat, Daniela Klette ist unterwegs und wohnt in Köln. Mhm. So, und jetzt gibt es da eine 90 Minuten lange Story, die die beiden aufrollen, wie jetzt dieser Sebastian auf diese Idee kommt und was da dran ist. Und letztendlich, das kann ich glaube ich schon spoilern, weil die meisten das ja jetzt wissen, hat man also keine Daniela Klette in Köln gefunden, sondern in Berlin. Und zwar, weil das auch nicht die Gesuchte war, die Sebastian da kennengelernt hat, und es war auch total unklar, ob der sich das jetzt alles ausgedacht hat oder ob er selber irgendwie ein bisschen paranoid war oder keine Ahnung.
Was auch immer seine Hintergründe gewesen sein mögen, ja.
Genau, aber im Kontext dieser Recherchen, die da angestellt worden sind, wurde eben moderne Gesichtserkennungssoftware benutzt, und zwar die eigentlich auch allen zur Verfügung steht, wo man einfach sagt, hier, ich schmeiß mal ein Foto rein und such mal das Internet durch nach allen anderen Fotos, die das gleiche Gesicht zeigen.
Ja, es ist, ich glaube, der Dienst, der da genutzt wurde, war PimEyes.
Mhm. Es wurden, oder? Also der zugeschlagen hat, war, glaube ich, das. Ja, es gibt noch einen von Amazon, glaube ich. Der hat wohl nicht die richtigen Ergebnisse gebracht, aber ja.
Okay. Also wie man sich das so ein bisschen vorstellen muss, ist, also der ein oder andere kennt vielleicht die Google-Bildersuche oder die Rückwärtssuche. Mhm. Und in ähnlicher Form gibt es dann dementsprechend Dienste, wie zum Beispiel PimEyes und andere, die halt gezielt den Anwendungsfall haben, dass es da um Gesichter gehen soll und das Wiedererkennen von Gesichtern. Mhm.
Häufig sind da, glaube ich, die Gesichter aus Social Networks oder die Daten, Bilder aus Social Networks rausgenommen, weil die weder Facebook, ja, der Meta-Konzern noch Google oder Twitter haben da Interesse dran, weil sie das nicht vermarkten können. Aber es existieren ja auch so viele Fotos im Internet. Mhm. Genau, und in dem Zusammenhang ist wohl auf der Suche, sind wohl Bilder aus einem Capoeira-Verein aufgetaucht.
Ach, komm.
Ja, und es war wohl so, dass sich die Frau Kletter da in den Vorjahren, also in den späten 2010ern, in dem Verein aufgehalten hat und dort eben auch häufiger mal auf Fotos aufgetaucht ist.
Ach, das waren noch alte Fotos?
Das waren relativ alte Fotos, ja. Also, und ich glaube, das ist auch das Spannende, eben die Lehre, die sicherlich auch für uns interessant ist oder für jeden interessant sein sollte. Die Gefahr ist gar nicht so sehr, dass man jetzt sofort irgendwo auf einem Bild entdeckt wird, was gerade gemacht wird, oder so dieses typische Hollywood-Szenario, wo irgendwie die CIA die Kameras von allen Bahnhöfen anzeigt und rausfindet, vor 2 Minuten war der Gesuchte da oder da. Mhm. Darum geht es gar nicht so sehr, sondern wie man immer wieder betonen kann, das Internet vergisst nichts. Ja, so speziell, wenn man an Kinder denkt, an seine eigenen oder die in der Familie. Was man da jetzt hochlädt, das ist für immer da und das kann auch immer wieder gefunden werden. Und solche Tools, wie eben so Gesichtserkennungstools, die kramen das alles wieder raus. Ne? Also
es gibt zwar natürlich das Recht auf Vergessenwerden, dass man sagen kann, ich möchte nicht, dass das irgendwie in dass gewisse Sachen nicht in Suchmaschinen auftauchen, weil das irgendwie für mich negative Konsequenzen oder so hat. So aber ich sag mal so, das erfordert ja letztendlich aber auch, dass du es zum Beispiel zu tun hast mit Diensten, die sich da wohlverhalten. Ja?
Genau.
Ich meine, wenn irgendjemand, also wenn interessierte Quellen da Fotodatenbanken anlegen, dann hat man da weniger Handhabe. Ja. Mhm. Sowas wie Google und so ist da funktioniert ganz gut, aber irgendwelche staatlichen Akteure oder auch, soll ja auch Privatpersonen geben, die aus den welchen Motiven auch immer da vielleicht größere Datenbanken anlegen mit Fotos, also.
Ja.
Es ist ein bisschen spekulativ, aber also es liegt ja durchaus nah.
Die Sache ist halt auch, dass dieses Recht auf Vergessen auf den Seychellen schwer durchzusetzen ist.
Mhm. Na, ich denke, wo es halt funktioniert, ist so, dass du, wenn du mal in irgendeinem Kontext, in einem komischen Zeitungsartikel, in irgendeinem komischen Shitstorm gelandet bist, dass dann nicht jeder Arbeitgeber gleich beim ersten Googlen sofort wieder auf diesen Text kommt, da ist sicherlich das Recht auf Vergessen so irgendwie und dass das von Google durchaus auch umgesetzt wird. Das funktioniert da so halbwegs, aber es hilft jetzt nicht für jemanden, der tatsächlich nach dir sucht, ja, so, oder nach Dreck in deiner Vergangenheit wühlt oder ähnliches. Genau, so, das war die Geschichte um Daniela Klette. Wolltest du da noch aus dem
Artikel kommen? Na, eine Frage könnte ja durchaus sein, warum braucht es denn offenbar Privatmenschen, die da irgendwie so einen Gesichtserkennungsdienst benutzen und warum...
Warum kann die Polizei das denn nicht machen?
Genau.
Also ich kann mir das mal hier. Ich bin jetzt die gute, rechtschaffende Bürgerin, die das bitte möchte, dass sie das auch machen. Warum machen die das nicht?
Warum machen die das nicht? Na, weil die das nicht dürfen oder zumindest nicht nur teilweise. Also natürlich wurden jetzt schon die ersten Forderungen laut mit, naja, okay, da zeigt sich wieder mal, die Sicherheitsbehörden sind mit viel zu wenig Rechten ausgestattet. Und eigentlich müssen wir doch jetzt mal das, was andere Menschen auch können, weil sie es tun, müssen die Polizeibehörden doch jetzt auch mal dürfen. Und da zeigt sich, ja, also unter bestimmten Rahmenbedingungen darf Gesichtserkennung schon benutzt werden, aber halt jetzt nicht einfach so wahllos, ja. Also weil es gibt ja nicht ohne Grund gewisse Schranken, die uns davor schützen sollen, dass wir eben nicht einfach mal so auf Schritt und Tritt überwacht werden können von unseren Sicherheitsbehörden. Hat ja durchaus auch historische Gründe, warum man das nicht können soll.
So muss ich sagen.
Also ich meine, das ist, weil die Folge wäre dann natürlich, dass man eben gerade nicht mehr sich so frei bewegen könnte. Wir erinnern uns da vielleicht mal an diese Versuche, an diese Gesichtserkennungsversuche am Südkreuz, über die wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen hatten hier. Mhm. Wo dann mit einer, zum einen natürlich mit einer irrigen, hohen Fehlerquote hantiert wurde. Also in relativen Zahlen sieht es zwar gut aus, aber die Anzahl der Fehlalarme einfach riesig ist. Und natürlich auf der anderen Seite ist es diese Kameraüberwachung und Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, der man sich dann, wie stärker das wird, einfach nicht entziehen kann. Und wo du dann natürlich auch entsprechende Effekte, negative Effekte auch für die Gesellschaft an sich hast, dass du dich eben nicht so frei bewegen kannst generell. Ja? Also die Frage ist, wollen wir in einer repressiven Gesellschaft leben, ja? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der man sich grundsätzlich frei bewegen kann?
Ja, ich fände es auch nicht so gut. Ich wollte nur Avocado Diaboli, nee, wie heißt das?
Avocado.
Advocatus Diaboli, die Anwältin des Teufels.
Ich gucke mir gerade Essensfotos an, das ist das Problem.
Hat da jemand Hunger?
Ja. Ich überlege gerade, was ich zum Abendbrot mache und ich glaube, es werden vegane Burger. Aber, nee. Ja. Aber es ist ja schon bei so vielen, ich meine, also Gesichtserkennung ist ja auch schon krass, aber hat jemand von euch letztens mal versucht, ein neues Deutschlandticket zu kaufen bei der Bahn?
Ein neues Deutschlandticket?
Nee.
Also ich habe meins halt seit letztem Jahr.
Ja, sehr froh. Ich wollte letztens eins kaufen. Und sorry, das ist so ein leichtes Derail-Thema, aber man muss sich jetzt immer... wie bitte?
Derailing Deutsche Bahn.
Ja, darüber könnte ich auch eine Geschichte erzählen, wegen dem Streik, aber nein. Und ich wollte halt schnell ein Deutschlandticket kaufen, hatte ich schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe das immer so ein bisschen Opt-in, Opt-out so gemacht, wann ich es halt brauchte und nicht. Mhm. Und stand dann halt in München an der Straßenbahn und hatte noch 4 Minuten bis zur nächsten Bahn. Hat nicht geklappt, hat auch nicht in den 14 Minuten bis zur übernächsten Bahn geklappt. Mhm. Und zwar wollen die jetzt, dass du dich verifizierst.
Ja, stimmt.
Da haben sie halt nur so 2 Dienstleister, die das irgendwie machen. Entweder du lässt dich halt in dein Online-Banking irgendwie einloggen mit Verimi oder so, oder mit Tink. Oh. Tink und Verimi auf alle Fälle. Und es gibt halt irgendwie, lass dich halt, gib deine Online-Daten ein und lockt dich halt ins Online-Banking ein. Das fand ich super sketchy. Dann gab es, lade ein Bild von deinem Personalausweis hoch. Fand ich auch nicht so gut. Und dann war irgendwas mit digitaler Wallet und mach das da. Und das hat alles nicht funktioniert. Also klickst halt auf die Links drauf, weil erst war ich noch so, nein, ich will nicht, dass ich noch eine Wallet irgendwie auf meinem Handy habe. Ich habe doch eine und außerdem gibt es auch die offizielle Ausweis-App und so. Warum kann man denn das nicht nehmen und so vom Start? Und es hat auf alle Fälle nichts funktioniert. Ich habe mir dann ein Papierticket am Automaten gekauft, weil man kann ja auch am Automaten in der Bahn kein Deutschlandticket kaufen. Ich habe eine normale Wochenkarte gekauft. Aber das war aber nur so von einem, wo ich so auch so dachte, ich will doch nur ein Ticket haben, wo mein Name draufsteht. Warum muss ich dafür meine Online-Banking-Daten irgendwo eingeben? Das finde ich immer noch so sketchy, ehrlich gesagt.
Das ist ja auch häufig bei so Carsharing-Anbietern. Es ist ähnlich, ne? Dass man sich da sehr, sehr nackig machen muss, damit man das machen kann.
Ja. Das letzte Mal, dass ich meinen Personalausweis ein Bild hochladen sollte, das war, als ich kurz darauf viel Geld für eine nicht existierende eBay-Kleinanzeigen-Gegenstand losgeworden bin.
Oh.
Ja, das ist so ein typischer Scam, ja.
Mhm. Oh.
Seitdem bin ich da ein bisschen.
Ja, genau. Ja, ich bin halt auch mal, weil ich hätte nur lose recherchiert, aber irgendwie gab es wohl auch schon irgendwie ein paar Mal Sicherheitspannen oder so bei diesen Anbietern in der Vergangenheit und so. Und da fühlt man sich halt ja auch.
Ja, Verimi, insbesondere diese ID-Wallet von Verimi, die war ja durchaus schon mal Thema, unter anderem bei Lilith Wittmann beispielsweise.
Ah, dann war das, genau. Also irgendwas hat da halt geklingelt und dann dachte ich so, ja, eigentlich möchte ich das nicht. Also ich habe es auch nicht mehr geschafft, aber.
Ich glaube, wir haben da sogar eine Folge drüber. Zu
wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her.
22 war das auf jeden Fall Thema.
Ja, das, wir haben 24, das ist schon 2 Jahre her, ja. Aber wie gesagt, ich finde das halt super komisch, weil irgendwie, es gibt ja auch noch andere Lösungen, also dachte ich zumindest halt, also es gibt ja auch so, muss man ja gerade die komischste ID-Wallet ever irgendwie dafür nehmen, für so einen großen Konzern wie die Bahn, muss man anscheinend, aber.
Ja, da gehen ja die Diskussionen gerade rauf und runter, was die sinnvolle Variante ist. Und ich glaube, am Ende kondensieren diese ganzen Diskussionen immer wieder auf den E-Perso, oder?
Ja, naja, im besten Fall, ja. Und ich glaube, da war ja das Problem, dass nicht jeder Dienst darf den verwenden, sondern du musst den wiederum bei welcher Behörde auch immer dafür authentifiziert sein, dass du diesen Dienst benutzen darfst.
Na, wenn ich mich richtig entsinne, war das doch die Bundesdruckerei, wo du dann halt erstmal einen sehr aufwendigen und auch kostspieligen Prozess halt durchlaufen musst. Also du kannst jetzt nicht einfach mal so sagen, okay, ich möchte jetzt hier gerne in meine Website Verifikation einbauen und möchte das jetzt mal über den E-Perso laufen lassen, sondern da steckt ein größerer Prozess dahinter.
Wobei auch da gibt es immer wieder Dienstleister, die Nextcloud, unsere Segelferenz, lässt jetzt Authentifizierung mit dem E-Perso zu, weil ich mal wissen wollte, wie es geht und ja, es geht.
Okay.
Und wie läuft das dann? Also nimmt man dann diese Ausweis-App am Handy oder wie geht das?
Ja, genau.
Ja, weil das würde ich noch am sichersten einstufen, dass du das so als Kartenleser nimmst und so und das geht ja auch echt gut. Aber ja, also da bin ich immer wieder so ein bisschen, also eigentlich finde ich schön, dass es geht, aber auch bei einer Krankenkasse letztens, da brauchte ich auch nochmal eine andere App, um das dann halt einzulesen und so.
Krankenkasse ist natürlich nochmal eine ganz andere Story. Wer da mal versucht hat, die E-Rezept-App aufzusetzen.
Das habe ich noch nicht versucht, nein. Willst du das sowas erzählen?
Wir machen so eine ganz große Themenwanderung. Also, was völlig okay ist, ich wollte es nur erwähnt haben.
Ja, also die, wer es noch nicht weiß, die E-Rezept-App E-Rezepte kann man ja heute mit seiner Gesundheitskarte einfach einlösen. Also man geht zur Apotheke, sagt da, hier ist meine Gesundheitskarte und dann steht darauf, beziehungsweise wird da von irgendeiner Cloud wahrscheinlich abgerufen, welche E-Rezepte gerade hinterlegt sind. Das funktioniert. Aber wenn man für andere Personen zum Beispiel ein E-Rezept einlösen möchte oder einfach nur sehen möchte, welche Rezepte gerade hinterlegt sind, gibt es eben auch eine App. Mhm. So, die ist nicht zwingend erforderlich, aber fand ich ganz interessant, wollte ich mal ausprobieren.
Also von anderen Personen sehen möchte, was da spannend.
Du kannst sozusagen für deinen Sohn, kannst du zum Beispiel halt ohne seine Karte rumzuschleppen irgendwie einlösen. Das kann alles ganz praktisch sein, keine Ahnung. Aber um halt einmal zu hinterlegen, dass du das bist, der diese E-Rezepte benutzen darf, brauchst du je nach Krankenkasse natürlich andere Apps. Und es sind in der Regel nicht die Apps, die du schon installiert hast, sondern nochmal die Krankenkasse Ident-App oder so, die dann wiederum verlangen, dass du doch am besten eine Gesundheitskarte nach neuem Standard so und so hast, die auch wieder als Verifizierung, also irgendwie die da an dein Telefon halten kannst. Oder eben den E-Perso.
Ja.
Und dazu brauchst du dann natürlich die E-Ausweis-App. E-Ausweis 2 heißt sie ja.
Das soll sich ja wohl ändern, habe ich gehört. Aber
und das wiederum hat bei mir nicht funktioniert. Also ich bin da in so eine Endlosschleife von crashender App und warte noch mal einen Moment gekommen. Genau, und das war wohl auch ein bekanntes Phänomen. Also ich habe da irgendwie als technischer versierter Mensch eine Stunde meines Lebens vergeudet, um am Ende nichts zu können.
Schön.
Aber ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ja öfter so als technisch versierter Mensch.
Und dann
ne?
hier möchte ich noch eine Sache zum E-Rezept, die mir so mindblown war. Also wenn du ein E-Rezept von deinem Arzt, deiner Ärztin ausgestellt bekommst, dann kannst du das nicht sofort abholen. Es sei denn, es ist ein und jetzt falsche Terminologie, der Arzt markiert das als, das ist super wichtiges Rezept, das muss sofort abholbar sein. Mhm. Dann kannst du für den an diesem Tag vorgesehene Sofortapotheke, kannst du da hingehen und das gleich abholen.
Okay.
Bei jeder anderen Apotheke und bei jedem anderen Rezept wartest du in der Regel 2 Tage, bis das synchronisiert wird.
Ach so lange? Ich dachte, das ist so ein paar Minuten.
Nee. Und das heißt, sie haben da noch irgendwelche Service-Prioritäten hinterlegt und keine Ahnung, ist alles, wo du dich fragst, wieso? Du kannst dann trotzdem noch das abholen, indem du deinen Arzt darum bittest, dir das E-Rezept, den QR-Code dazu auszudrucken. Mhm. Dann ist das gleichgültig. Da weigern sich aber viele, weil die das selber nicht wissen oder keine Ahnung. Und ich habe die Vorzimmerdame bei meinem Hausarzt angeguckt wie ein Auto, als sie meinte, ich muss jetzt 2 Tage warten, bis ich mein Rezept hier abholen kann.
Alles wird
Antibiotika
besser.
Am besten.
Ist doch aber, verstehe ich nicht.
Ist doch digital.
Ja, und mit Papier machen die gar nichts. Also da besteht natürlich auch noch Lernbedarf bei den Praxen. Aber ja, es ist schon sehr, sehr spannend.
Ich war froh, dass ich letztens beim Kinderarzt ein echtes Papierrezept gekriegt habe.
Was sie eigentlich gar nicht mehr machen dürfen. Eigentlich dürfen nur noch Privatpatienten.
Egal, es hat funktioniert und ich konnte runtergehen in die Apotheke und das Ding mitnehmen und fertig.
Ja. Also ich meine, die Idee für, ich brauche regelmäßig Medikamente zum Beispiel, ja, und das ist ganz schön, dass ich dafür nicht jedes Mal zum Arzt rennen muss, nur um halt meine Medikamente nachzufrischen. Das geht, ne? Ich schreibe denen halt, hey, ich möchte gerne Wiederholungsmedikament das wieder abholen und dann kriege ich das, ohne dahin zu gehen. Das ist ja nicht verkehrt. Aber natürlich im Moment auch nur innerhalb eines Quartals, weil so oft musst du deine Karte da reinstecken. Aber ansonsten ist die Umsetzung noch ein bisschen kränkelt.
Ja, und generell die Technik an sich, wie das umgesetzt ist, ist teilweise, hat da auch einige große Fragezeichen, auch was so Sicherheit und so auch persönliche, also im Sinne von Gesundheitsdaten sind einfach mal höchst sensible Daten auch. Und auch da gibt es durchaus einige Schwächen. Es gab, war das letztes oder vielleicht sogar schon vorletztes Jahr, beim Chaos Computer Club in Berlin, gab es einen Vortrag von Flipke im Rahmen des Datengartens, und zwar, wie funktioniert das E-Rezept, wo mal so ein bisschen die technischen Details hinter dem E-Rezept auch erklärt werden. Da kann man gerne mal reinschauen.
Mhm.
Findet sich unter anderem auf media.ccc.de. Und wenn ihr diese Folge als Podcast hört online, dann steht es auch in den Shownotes.
Also jetzt gerade habe ich es in die Shownotes eingetragen. Das steht ja dann quasi nachher direkt da, nachdem es durch 3 Milliarden Codezeilen durchgerührt
wurde. Wir sind hier nicht bei Node.js, haben wir ja schon vorhin geklärt. Das sind nur 300.
Ich würde mich nicht mehr verlassen. Gut.
Ja, also wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen von RAF und Gesichtserkennung über E-Perso, Deutschland-Tickets bis hin zum E-Rezept. Also alles, was irgendwie mit Identität zu tun hat. Und stellen auch teilweise fest, dass mit diesen digitalen Infrastrukturen Deutschland jetzt nicht immer unbedingt so Vorreiter ist, aber das wussten wir ja vielleicht auch schon vorher. Ja,
ja, andererseits, ich denke mal, so in vielen Ländern ist es halt auch sehr hanebüchen, möglichst schnell umgesetzt, und das wäre schön, da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden, aber ich bin grundsätzlich auch ganz dankbar, dass nicht alles sofort bei AWS und Microsoft in die Cloud hochgeladen wird mit einem MD5 Hash verschlüsselt.
Was dir fehlt, ist eine souveräne Cloud.
Ja, eine serverless Cloud, bitte.
Apropos souveräne Cloud. Das klingt ja irgendwie nach Schokolade.
Wow.
Ich will das jetzt gerne wissen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht bei diesem Thema. Deswegen, ich bin...
Genau, du bist heiß drauf, weil wir haben hier in unserem Vorbereitungspad, wo wir immer unsere Themen sammeln, steht nämlich neben RF und Co. steht nämlich noch was anderes drin, was irgendwie mit Schokolade zu tun hat.
Warte, ich kann nicht prime. Also stell dir vor, du wohnst in Glasgow oder irgendwo in UK und du läufst so durchs Internet und dann siehst du so eine richtig tolle Anzeige. Willy Wonkas Chocolate Wonderland oder irgendwie so eine
Willy's Chocolate Experience.
Willy's Chocolate Experience. Und du guckst die Fotos an und die sehen wahnsinnig magisch aus. Also da sind halt ganz viel tolle Dekoration, leicht gedämpftes Licht, Schokolade und denkst so, oh ja, geil. Das klicke ich mir für mich und meine Kinder. Ist halt eh nur an dem einen Wochenende oder so. Und da fahren wir alle hin und vielleicht fahren auch noch Leute aus London extra dahin, weil das so toll aussieht.
Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr bunt, ja. Sehr vielfältig. Also wirklich so.
Sah aus wie Disneyland, nur für Willy Wonka. So,
in der Art. So ein bisschen so Disneyland auf LSD. so.
Ja, und dann fährst du da halt hin und hast halt richtig viel Geld für deine Tickets ausgegeben. Und kommst da hin und da stehst du in einer leeren Lagerhalle.
Also die war nicht leer.
Ich glaube, es war so ein Regenbogen-Deko-Ding, was da stand und ein Lolli und irgendwie zwei Leuten, die wie halt Elfen oder sowas, wie die Dinger heißen. Nee, wie hießen die Dinger bei Willy Wonka?
Da war was.
Genau, gekleidet sind und naja.
Umpa Lumpas heißt
es. Umpa Lumpas, genau. Ja. Und auch eigentlich eine komische Bezeichnung. Ist nicht auch super rassistisch? Naja, egal.
Also kann man glaube ich, bestimmt irgendwie nachlesen im Wikipedia-Artikel zu Willy Wonka oder beziehungsweise Charlie und die Schokoladenfabrik.
Naja, und was passiert halt denn dann? Leute werden natürlich wütend. Also es kamen halt immer mehr Leute.
Moment.
Erzähl du weiter. Ich wollte dir auch nur sowas am Ende geben, aber du kannst gerne.
Ach so.
Ne. Ja, mach du. Ich übergebe an Cybrox.
Ich wollte dich jetzt gar nicht so unterbrechen, aber weil ich wollte vielleicht noch so ein bisschen illustrieren. Also du hast dann halt eben so den Willy, der tatsächlich auch gar nicht Wonka heißt aus Gründen. Ja. Du hast dann so Umpa Lumpas und du hast dann irgendwie so, gibt eine Schokoladenfabrik und da wird dann irgendwie, da ist dann irgendwie so eine komische Anordnung, so mit so wie aus einem Chemiebaukasten, so mit diesen ganzen Glastrichtern und Röhrchen und so. Und das sieht alles ein bisschen dürftig aus. Es gibt auch noch eine Brücke über so einen Schokoladenfluss beispielsweise, geil. Was aber auch so ein bisschen aussieht wie dreckiges Wasser, wie es wohl hieß. Ja, du hast auch so ein bisschen so ein paar andere Deko noch mit irgendwie so Pilze, die da irgendwie so eine verlorene Ansammlung an Pilzen, die da irgendwie als eine große Skulptur da irgendwie rumstehen. Aber ansonsten
klingt ein bisschen wie Willy Wonka auf Fisch bestellt.
Ja,
ein bisschen sehr. Wirklich. Also du musst dir halt das irgendwie.
Timo, egal.
Yeah, genau, aber halt wirklich so und dann hast du dann mal irgendwie, dann hängt dann irgendwie an der Wand vielleicht noch so ein farbiger Stofffetzen, wo dann irgendwie so ein Haus irgendwie drauf, also wirklich so komplett verloren, irgendwie so eine Art Hintergrund, was das sein soll oder was danach aussieht. Und dann kommt da noch dazu die Schauspielerin. Haben dann entsprechend ihre Rollen, also der Willy und dann haben wir da Umpa Lumpas oder einzelne Umpa Lumpa und dann gibt es noch irgendwie ein Spiegel und hinter diesem Spiegel, ne, also die Kinder werden dann da durchgeführt mit ihren Eltern und dann wird irgendwie Dinge erzählt und man kann irgendwie Fotos machen und dann kommt man da zu einem Spiegel und dann sagt der Willy, ja hier, pass auf und oh, was ist das? Und dann kommt da irgendwie so eine schwarz gekleidete Figur mit Maske, also wirklich, du kannst das Gesicht nicht sehen, sondern so mit Maske, total gruselig vor. Mhm. Und dann ist das The Unknown. Eine Figur, die es in Willy Wonka bzw. Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ich kann mich nicht erinnern.
Exakt, die es da einfach schlichtweg nicht gibt. Die es da einfach schlichtweg nicht gibt.
Okay.
So.
Für einen Haufen Geld, was?
Für
35 Pfund.
Ja, 35 Pfund pro Person.
Geil.
Ja.
Und es gab nicht mehr Schokolade.
Die Kinder bekamen eine Jellybean. Eine. Also wenn ihr wisst, was Jelly.
Ja, das ist
so groß, ne? So.
Irgendwie so. Oder man könnte vielleicht auch so mit Tic-Tac oder so, ja. So die Größe ungefähr. Eine Jellybean und ein Viertelbecher Limonade.
Viertel.
Ja. ein Viertel Becher Limonade und diese gesamte Willy's Chocolate Experience hat halt irgendwie so 2 Minuten gedauert. Mhm. Also ne, da bist du halt einmal durchgelaufen, hast dann irgendwie die paar wenigen Dinge, die es da irgendwie gab, dir angeguckt, hast deine Kinder traumatisiert durch The Unknown, also da gibt es auch entsprechende Videos, die kursieren oder dann auch
das habe ich gar nicht mitbekommen.
wie dann halt die Kinder auch einfach weinen, also richtig wirklich weinen, weil sie, also natürlich, es ist halt ein bisschen horrormäßig dann schon, ja natürlich, ja, und du kommst dann, also du erwartest halt irgendwie eine kinderfreundliche Veranstaltung und dann kommt dann halt sowas, ja. Und also ein riesengroßer, ja, schwierig. Ja,
wir haben ein paar Bilder aus dem Guardian in den Shownotes verlinkt.
Genau. Klingt so ein bisschen wie dieses eine Festival 2017.
Feierfestival?
Ja.
Ja.
Ja, naja, und das Geilste fand ich ja noch, war noch, dass dann waren natürlich Leute wütend, dann musste sogar die Polizei kommen.
Ja.
Ich glaube, die haben angefangen, auch Refunds zu machen. Und was ich auch noch interessant fand, die Veranstalter hatten ja auch diesen Darstellern, die halt diese Schauspielersachen spielen sollten, den hatten die auch Quatsch erzählt. Mhm. Und woran lag es wieder? Wer war schuld?
Die hatten denen nicht Quatsch erzählt. Die haben halt einen Tag vorher haben die halt so ein 15-seitiges Skript bekommen, das sie halt lernen sollten. Und das war halt teilweise echt viel Monolog.
Ja, aber die hatten ja gar nicht ihre ganzen, also die Special Effects und Props, die denen versprochen wurden, waren ja auch alle nicht da. Die kamen ja in so ein halbleeres.
Also wirklich wie Fire, ja.
Okay.
Ja. Und statt einer Bubble Machine gab es zum Beispiel auch keine Bubble Machine, sondern halt so Nebel.
Seifenblasen.
Ja, statt Seifenblasen gab es dann halt Nebel, was halt auch so nicht vorgesehen war. Genau, und
wer war schuld wieder beim Advertisement?
Die
böse KI mal wieder.
Die böse KI.
Ja, es waren nämlich alles Bilder, waren natürlich AI-generated.
Ja, das sieht man ganz gut, ja.
Das Skript war AI-generiert, ja. So kam zum Beispiel auch The Unknown rein.
Ach so, ja klar.
Sie konnten es natürlich nicht Willy Wonka nennen, weil Markenschutzrechte und beispielsweise, deswegen hieß es zum Beispiel auch noch Willy's Chocolate Experience.
Aha.
Und das Unternehmen hat sich zum Beispiel auch gemeint, dass ein Grund, warum das jetzt nicht so war, wie es hätte eigentlich sein sollen, dass sie wohl Probleme mit einem Lieferanten gehabt haben, der eigentlich diese fotorealistische Tapete oder Wanddekoration hätte liefern sollen, dass die halt nicht rechtzeitig kam. Aber man hat sich ja offenbar dennoch dafür entschieden, also das wurde halt irgendwie innerhalb von 24 Stunden vorher, bevor es eröffnet wurde, wurde diese Halle überhaupt erstmal dekoriert.
Ja, ja.
Es gab übrigens auch noch zusätzlich noch eine mickrige kleine Hüpfburg. Okay. So, und
ja, wie Fire. Also das ist ja wirklich das Gleiche, so irgendwie. Ja, mit Low Effort irgendwie, ja. Aber viel Marketing.
Ja, das klingt wieder so wie so ein bisschen Generation Marketing. Wir erschlagen alles, was technologisch nicht lösbar ist, einfach mit Marketing. Wir werfen schöne KI-generierte Bilder drauf und dann wird das schon passen.
Genau. Also ich habe ja auch den Link zum Fire Festival, wer das nicht kennt, habe ich auch in die Shownotes gepackt. Das ist, da gibt es auch eine sehr schöne Dokumentation drüber, die ich empfehlen kann, wenn man ein bisschen mit offenem Mund vorm Fernseher sitzen will.
Ja, also vielleicht kann man genau noch kurz sagen, ein Festival, das in den höchsten Tönen angepriesen und gelobt, also angepriesen wurde, auch mit, ich glaube, so Prominente, die das vorab beworben haben.
Ohne KI noch?
Riesen Line-Up. Ja. Also sie haben da auch irgendwie die größten Stars ever. Also das einzig Gute an diesem Fire-Ding war eigentlich, dass sie im Wesentlichen das Geld von Leuten genommen haben, die sehr viel Geld hatten, weil es auch eine sehr, sehr teure Veranstaltung war.
Das war irgendwie 10.000 oder so, ne? Ja.
Ja, genau. Und dann haben sie halt diese ganzen hochkarätigen Künstler, die haben alle kurz vorher abgesagt, als sie gesehen haben, was der Zustand von dem allen ist. Und die Leute sind da alle irgendwie angereist und sind dann auf einem Parkplatz, der noch nicht fertig war, mit ein paar Dixie-Klos gelandet. Ja. Und dann
echtes Festival.
Und das exklusive Essen und so, das da versprochen wurde, war dann eher nicht so hochwertig.
Genau, da war es wohl so, dass der Gründer des Ganzen, der hat auch bis zum Ende behauptet, dass alles gut läuft und so, wenn schon alle Leute, die da mit dran gearbeitet haben, irgendwie Muffensausen hatten, dass das richtig fies sind. Die.
Wenn es anfängt, nicht gut zu laufen, musst du halt mehr Marketing machen.
Ja, genau.
Und dann ist das schon.
So.
Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oh. Wissen wir ja seit Slumdog-Millionär.
Wobei der Satz stimmt ja sogar teilweise manchmal.
Es gibt ja auch Fire Festival 2.
Aber
so, ist das so ähnlich wie Titanic 2? Alles passiert nochmal, nur anders.
So ist er. So, wir haben genug gequatscht und hören uns im April wieder. Ich schneide euch jetzt einfach ab. Ja. Wir sind auch, Leute wollen in die Nachbar rein. Ja. Das war übrigens gerade mein Nachbar, ich weiß gar nicht mehr. Naja, ich bin gespannt.
Vielleicht brennt dein Haus.
Was soll das? So, genau, wir hören uns im April wieder und freuen uns darauf, wenn ihr mal schaut, ob wir unseren Podcast veröffentlicht haben. Und dann schreibt uns doch an radio@ccc-p.org oder hört uns einfach nächsten Monat wieder am zweiten Montag im Monat im Freien Radio Potsdam.
So sieht's aus.
Und zum Abschluss gehen wir mit Musik raus und hören von Beat Mechanic Electron. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.